Ein paar Vorbemerkungen. Also der Wunsch an mich war, dass ich sozusagen den Horizont jetzt noch ein bisschen erweitere und ein paar Gedanken aus meiner Erfahrung als Patientenanwalt in den letzten 20, 25 Jahren zu dieser Thematik, auch dieser Reform sage und dazu ein paar Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, die ich mache, es ist aus meiner Sicht nicht das Ende der Fahnenstange, sondern auch Strukturreformen, die jetzt in die Wege geleitet wurden, wo wir schon jahrzehntelang drüber herumreden, muss man auch dazu sagen, sind aus meiner Sicht sicher nicht der letzte Reformschritt, sondern das sind vorbereitende Maßnahmen, jetzt einmal nach meiner Interpretation, für etwas, was in Hinkunft der wirklich wichtige Strukturreformschritt wäre, nämlich das Hinbewegen zu einer Finanzierung aus einer Hand oder aus einem Topf. Denn das riesigste Problem, das wir haben, ist jetzt nicht das, was jetzt sozusagen gelöst werden soll mit der vielfachen Struktur von zum Beispiel von Gebietskrankenkassen, sondern das riesigste Problem ist, dass wir zwei mehr oder minder unabhängige Gesundheitssysteme im niedergelassenen Bereich und im stationären Bereich haben, die immer wieder versuchen, sich durch verschiedenste Maßnahmen und Bypass-Operationen abzustimmen. Letztendlich kann aber der eine den anderen nicht überstimmen und es kommt nur das zustande, was sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also für mich ist, das ist die erste Vorbemerkung, diese Reform nur ein erster Reformschritt, ein erster wichtiger Reformschritt, um vielleicht auch die Basis zu ordnen und zu schaffen, um noch weitere Reformschritte zu machen. Ich habe bewusst im Titel auch in dieser Form in Klammer gestellt, weil ja das Begutachtungsverfahren ja noch läuft. Es ist ja ausgeschickt worden, die Vorstellungen. Und wir alle wissen nicht, was dann im parlamentarischen Prozess rauskommt. Ja, es kann da sehr vieles noch geändert werden. Das heißt, das, was ich Ihnen auch jetzt sage, das muss man immer mit dem Hintergrund auch sehen, dass im parlamentarischen Diskussionsprozess, und das halte ich für sehr gut, dass der hoffentlich sehr, sehr fruchtbar und miteinander kommunizierend, dass der erfolgt, dass da durchaus noch das eine oder andere auch geändert werden kann. Und da möchte ich auch gleich einleitend als Vorbemerkung sagen, ein Punkt, der aus meiner Sicht geändert werden sollte, das habe ich mit meiner Meinung ja auch nicht hinter den Berg gehalten und da sage ich nicht deswegen, weil jetzt vom Hauptverband Vertreter hier da sitzen, sondern ich habe schon, das war am 26. September 2017 in einem Standard-Gast-Kommentar die Meinung vertreten, dass wir den Hauptverband eigentlich stärken sollten als Konzernzentrale mit Durchgriffsrecht. Dann wäre wahrscheinlich sehr vieles an Aufregung und Emotion, was bisher gelaufen ist, gar nicht entstanden, weil eins für mich schon klar ist, wir brauchen mehr Steuerung und mehr Ausrichtung auf einen bestimmten Punkt und mehr Fokussierung im Gesundheitswesen. Und für mich hat der Hauptverband, sage ich auch nicht, weil der Herr Dr. Wurz jetzt das ist, eigentlich einen guten Job mit den geringen Möglichkeiten, die er in der Vergangenheit gehabt hat, oder Schiller-Frühwärts jetzt auch da, der gehabt hat, hat eigentlich einen guten Job gemacht. Und der Weg, der jetzt eingeschlagen wird, dass der Hauptverband eigentlich nicht mit Kompetenzen mehr ausgestattet wird, sondern dass sogar Kompetenzen weggenommen werden, das ist für mich eigentlich ein falscher Weg. Aber das hat jetzt mit anderen Strukturreformen nichts zu tun, das könnte man beides durchaus gleichzeitig machen. Auch der Umstand, dass da jetzt eine sehr starke österreichische Gesundheitskasse entsteht, neben anderen Zusammenlegungen, wäre für mich auch ein Grund, dass ich drüber noch eine Einrichtung brauche, die vielleicht noch ein bisschen stärker ist, um hier eine gewisse ausgleichende Funktion ausüben zu können. Die nächste Vorbemerkung ist, das, was ich Ihnen jetzt sage, das ist meine persönliche subjektive Meinung als Endo-Patientenanwalt. Wir als Patientenanwälte werden es wahrscheinlich nicht schaffen, eine gemeinsame Stellungnahme zu diesem Begutachtungsverfahren abzugeben, weil auch bei uns die Meinungen diametral verschieden sind und ich bin ja Sprecher aller Patientenanwälte, ich werde es nicht schaffen, dass ich eine akkordierte Meinung an den Nationalrat weitergebe und ans Parlament weitergebe, weil eben, wie auch in anderen Bereichen, und das ist für mich schon etwas Neues, weil das habe ich als Patientenanwalt in den letzten 20 Jahren als AG der Patientenanwälte, als Sprecher der Patientenanwälte nicht erlebt, also das ist so viele Emotionen sind da anscheinend dahinter, dass auch wir als Patientenanwälte nicht zu einer akkordierten Meinung kommen werden. Nächste Vorbemerkung ist, ich halte es eigentlich ich sage immer am Anfang kritische Bemerkungen. Ich halte es eigentlich am Anfang, oder ich halte es von Beginn an eigentlich schlecht, diese Strukturreform, wo es bei mir eigentlich um Vereinfachung, Verschlankung, Lean-Management und bessere Strukturen geht, damit auch Entscheidungswege verkürzt werden, mit Einsparungen zu verknüpfen. Wir wissen aus den vergangenen Reformen, wo es diese gesundheitsökonomischen Berechnungen schon immer gebracht haben. Nicht? Auf der einen Seite wird gesagt, es ist eine Milliarde Einsparung, auf der anderen Seite sagen andere, 2 Milliarden müssen wir nur investieren. Also im Gegenteil, es wird nichts eingespart, sondern es wird noch sehr viel Geld so quasi verpulvert. Ich halte von diesen gesundheitsökonomischen Kaffeesudlesereien auch aus vergangenen Gesundheitsreformen relativ wenig. Und aus meiner Sicht sollte man nicht fokussieren, wenn man diese Reform sozusagen verkaufen will oder wenn man sie präsentiert, mit dem Hintergrund, da wird was eingespart, sondern es geht um Vereinfachung, Verschlankung und klarere Strukturen, damit auch für die Patienten klarere Entscheidungswege in der Versorgung gemacht werden können. Und das Letzte, was ich auch bemerke, und das hängt auch eben bei uns Patientenanwälten so, es ist eine große Verstörung irgendwo auch in vielen Kreisen zu bemerken, weil die Regierung etwas tut, was seit 30 Jahren nicht gemacht wird, nämlich zu regieren. Nicht in Arbeitskreise oder Sozialpartner zu delegieren, wo etwas dann durch 1000 Mäuler durchgekaut wird und dann das überbleibt, was sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist, sondern es wird etwas gemacht, das hat natürlich Ecken und Kanten, keine Frage. Wie gesagt, der parlamentarische Prozess ist es dafür da, dass diese Ecken und Kanten da sind. Aber das sind wir irgendwie nicht gewohnt. Nicht? Wir sind gewohnt, dass man das alles sehr immer vordelegiert und dass jetzt einmal eigentlich eine Regierung jetzt einmal sagt, das wollen wir und das machen wir. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, sondern das ist ein neuer Weg. Wir werden sehen, wohin er führt. Ich glaube, dass es ein guter neuer Weg ist. Die Frage ist ja, warum, und ich höre das jetzt immer wieder bei manchen Bemerkungen, wir haben das Beste aller Gesundheitssysteme und wieso greift man da jetzt ein? Ja? Sie kennen diese Salzburger Deklaration, die da vor einiger Zeit gemacht wurde. Das ist sozusagen ein gemeinsames Papier zwischen Ärztekammern und zwischen Gebietskrankenkassen. Ich habe das wirklich erstaunlich gefunden, was da drinnen steht oder überhaupt, was da für ein Vorgang stattfindet. Weil wenn man sich aus den letzten Jahren zum Beispiel von Ärztekammervertretern oder Ärztekammerfunktionären die Statements im Hinblick auf die Gebietskrankenkassen zum Beispiel anhört, dann hat man kein Red eigentlich gehabt von Vertragspartnerschaft, sondern das war eher eine Vertragsfeindschaft. Also das war ja das Reich des Bösen, sozusagen, was da beschworen wurde. Und jetzt plötzlich, was quasi um eine Reform geht, wo Strukturen geändert werden sollen, jetzt plötzlich haben sich die lieb. Ja? Also das war schon sehr, sehr überraschend für mich, dass es ist. Oder auch das Zweite, was da drinnen steht, dass dieses System zwischen Gebietskrankenkassen und Ärztevertretern gut organisiertes, effiziente Netzwerke hat und Patientinnen nur in den Fokus rückt. Aha, okay. Also von bestimmten anderen Dingen, die da immer wieder jetzt gesagt werden, die Landärzte gehen aus, also quasi das niedergelassene Gesundheitswesen stirbt, oder Hausärzte sind Mangelware. Wir alle wissen, diese Pensionierungswelle, die auf uns zukommt, keine Rede mehr plötzlich davon. Wartezeiten bei Ärzten, ein Wahnsinn, auch keine Rede mehr davon. Jetzt plötzlich haben wir wieder das Beste aller Gesundheitssysteme. Das der Herr Vizepräsident Steiner, das ist immer ein Quell der Freude für mich, weil man ihn nachher dann immer auch zitieren kann. Also von Bürokratie, die da immer da ist und wo die Kassenärzte nur geknebelt werden und die schlechte Honorierung, die jetzt da ist, keine Rede mehr davon. Plötzlich ist alles in Butter und wunderschön und wir haben die schöne Welt. Und warum soll man in dieser schönen neuen Welt sozusagen etwas ändern? Also sogar Ärzte gibt es plötzlich dann gar keine mehr bei uns, obwohl wir von der Ärztedichte her die zweithöchste Ärztedichte nach Griechenland, nach dem EU-Vergleich haben. Oder auch Zweiklassenmedizin, das Thema gibt es plötzlich nicht mehr. Das ist alles jetzt in Wohlgefallen aufgelöst worden und das war ein bisschen überraschend für mich. Reformen im Gesundheitswesen, und ich sage das deswegen, um auch eine gewisse Abgeklärtheit da reinzubringen, und vielleicht so diese Emotionalität ein bisschen zurückzunehmen. Reformen im Gesundheitswesen sind immer sensibel und immer heikel. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt nach Amerika schauen, Obamacare und diese ganzen Dinge. Das wird natürlich in der Gesellschaft massivst diskutiert. Ich erinnere, weil unser Gedächtnis ist immer sehr, sehr kurzfristig, ich erinnere an die Gesundheitsreform 2013, Gesundheitsminister Stöger, Gesundheitsreform 2013, da war ein Eckpunkt die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Die Reaktionen auf diese Reform waren, der Untergang des Abendlandes droht uns jetzt. Kronenzeitung schreibt oder hat da berichtet über Reform fährt Versorgung an die Wand. Ja, also plötzlich, wie wenn es keine Versorgung mehr geben würde. Ärzte-Demonstrationen hat es gegeben, das Kranksparen des Systems wird ausgerufen. Es hat sogar lustige Cartoons gegeben, wo durch diese Reform das AKH plötzlich verschwindet, weil das so schlecht ist, was da kommen wird. Oder, was ich besonders geschmacklos empfinde eigentlich, der Minister Stöger wurde dann sogar mit einer Kreissäge, das war ein Cartoon von der Ärztekammer, wurde mit der Kreissäge behandelt, weil er sozusagen diese einnahmenorientierte Ausgabenpolitik gefahren hat. Warum sage ich das? Um, wie gesagt, da ein bisschen Emotion zurückzunehmen. Ich bin jetzt schon lange in dem Geschäft drinnen und nur bei jeder Reform ist der Untergang des Abendlandes prophezeit worden. Deswegen sehe ich es nicht ganz so negativ, wie es von manchen, oder so böse auch, wie es von manchen gesehen wird. Warum aber eigentlich die Reform? Ich zitiere jetzt wieder ein Papier, die LSE-Studie, die vom Minister Stöger auch damals noch in Auftrag gegeben wurde. Oder auch der jüngste Bericht State of the Health in the EU, der das Länderprofil Österreich zeigt. Was sagen eigentlich diese Berichte, wenn man es zusammenfasst? Wir haben in Österreich ein unübersichtliches, kleinteiliges, fragmentiertes, hochkomplexes Gesundheitssystem, das ist der Punkt jetzt, ja, das deutliche regionale Unterschiede und Ungleichbehandlungen produziert. Und zwar, das möchte ich eben gerade in Ihre Richtung sagen, nicht nur für Versicherte und Patienten, sondern auch für das Gesundheitspersonal. Also das ist die Diagnose, die in dem quasi Spannungsverhältnis zu dem jetzigen steht, dass manche sagen, wir haben eh das beste Gesundheitssystem, warum sollen wir das ändern? Das sind internationale Blickwinkel auf unser Gesundheitssystem und ich glaube, die sind nicht falsch. Ja? Und das wissen wir seit 40 Jahren und es hat sich bis jetzt noch keine Regierung getraut, das anzugreifen. Das Bild kennen Sie. Ich fokussiere jetzt einmal auf die Gebietskrankenkassen und auf die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen. Wir haben 9 eigenständige, autonome Gebietskrankenkassen. Die haben 9 vollkommen gleiche Aufgaben aufgrund des Gesetzes. Da gibt es keine regionalen Unterschiede, dass das in Vorarlberg vielleicht anders wäre als im Burgenland oder sonst wo. Diese 9 Gebietskrankenkassen haben die gleiche Struktur der Versicherten, nämlich unselbstständige Erwerbstätige und Angehörige, also Arbeiter und Angestellte. Und diese 9 Gebietskrankenkassen haben unterschiedliche, 9 unterschiedliche Vorgangsweisen und 9 unterschiedliche Ergebnisse. Also das sagt mir ja schon der Hausverstand, dass du einiges nicht, da brauche ich jetzt gar keine Studien dazu, dass du einiges nicht stimmen kann. Es gibt natürlich die ganz Gefinkelten, die sagen, naja, das ist doch super Konkurrenz, nicht? Wenn es unterschiedliche Vorgangsweisen gibt und wenn es unterschiedliche Ergebnisse gibt, das ist ja spitze, nicht? Das ist ja Konkurrenz und das belebt die Situation. Das stimmt nicht ganz, weil das würde stimmen unter der Voraussetzung, dass wir Versicherungspflicht haben und nicht Pflichtversicherung. Wenn ich als Patient, so wie in Deutschland, die Kassen wechseln könnte, dann wäre das ein super Argument. Ja? Nur, das ist halt in Österreich nicht. Ich sage dezidiert, ich spreche mich jetzt nicht dafür aus, dass wir in dieser Reform wechseln von der Pflichtversicherung auf die Versicherungspflicht. Ja? Ich versuche nur dieses Argument, dieses Konkurrenzbelebend zu zerpflücken, weil das ist es nicht, weil das hätte eine andere Voraussetzung und nicht diejenige, die wir derzeit haben. Da sehen Sie nur das Bild davon, also diese Arbeiter und Angestellten sind eben in 9 unterschiedlichen und autonomen Landeskassen gegliedert. Die sollen eben zusammengelegt werden und wie gesagt, gleiche Struktur, gleiche Versicherten, gleiche Aufgaben. Warum sollen wir das mit 9 unterschiedlichen Einrichtungen machen? Gleichzeitig werden auch die Beamten und Vertragsbediensteten und Eisenbahnen und Bergbau und Selbstständige und Bauern werden auch zusammengelegt. Davon hört man zwar auch nichts. Aber es ist ja nicht nur, es geht nicht um die Gebietskrankenkassen, sondern es geht auch um andere Kassen, die im Rahmen dieser Strukturreform zusammengelegt werden. Hinweis nur dazu, aus meiner Sicht hätten auch die Krankenfürsorgeanstalten dazu gehört, die hätten auch einnehmen müssen, aber da gibt es wahrscheinlich irgendwelche anderen Widerstände, die ich jetzt nicht überblicken kann. Stichwort dazu ist, und ich denke, das wäre eigentlich das entsprechende Verkaufsargument, sage ich jetzt einmal, für diese Reform aus 21 macht 5. Warum? Um eben hier wirklich eine klare Struktur in diesem gleichartigen System vorzusehen. Oder das ist nur ein anderer Blickwinkel, auch da sieht man auf den ersten Blick, dass diese sehr kleinteilige Struktur eben durch verschiedene Reformmaßnahmen und Strukturmaßnahmen zusammengelegt werden sollte. Nur ein paar Punkte, die ich vielleicht am Schluss noch besprechen will. Das bereits Angeschnittene, was immer wieder als Argument kommt, die Regionalität sei nicht mehr gegeben. Das halte ich für schon ein sehr seltsames Argument, weil wenn das stimmt, ja, dass durch die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen die Regionalität nicht mehr gegeben ist und wenn das ein falscher Schritt wäre, dann müsste ich als erstes sofort die BVA, die Bauern, die ja alle zentral schon seit Jahren organisiert sind, die müsste sofort auf autonome Landeskassen ändern, wenn das der Grund wäre, dass die Regionalität nicht mehr gegeben ist. Das heißt, umgekehrt gesagt, diejenigen, die bereits seit Jahren schon bundesweit organisiert sind, die zeigen ja offenbar, dass das kein Problem ist und dass man auf die Regionalität auch durch diese Bundeskassen entsprechend eingehen kann. Und es ist, wie die Kollegin Blank auch gesagt hat, ja im Gesetz vorgesehen, dass da gewisse Freiräume geschaffen werden sollen. Ich sehe es so, dass es einige Eckpunkte, Eckpfeiler geben wird, wo man sagt, das muss sozusagen für alle gleich sein, aber dann wird es halt kleinere Freiräume geben, wo man wirklich auf Regionalität sozusagen Bezug nehmen kann. Ich würde Regionalität noch ganz, ganz anders sehen. Ich würde Regionalität nicht so sehr sehen jetzt auf Landesebene, sondern für mich wäre es eigentlich notwendig, wenn ich mir Niederösterreich zum Beispiel anschaue, hätte man bisher schon als Niederösterreichische Gebietskrankenkasse regional die Situation in St. Pölten anders sehen können als im Waldviertel oben und hätte da schon verschiedene Unterschiede machen können. Das wurde zum Beispiel nicht gemacht. Also das hätten die Kassen ja auch jetzt schon machen können, um sozusagen nicht ein Bundesland über einen Kamm zu scheren, sondern schon bisher wirklich regional im Sinne des Landes auch vorzugehen. Das ist vielleicht die Chance, dass das jetzt da oder dort jetzt doch kommt. Das nächste Argument, das ist für einen Juristen auch vollkommen nicht nachvollziehbar, kommt von westlichen Landeshauptleuten, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig, dass der Föderalismus jetzt gestört oder zerstört wäre, ja, und eigene Landeskassen da übernommen werden von irgendjemandem. Die Länder haben aufgrund der Bundesverfassung bisher keine Landeskassen. Wenn ich über Föderalismus rede, dann geht es um die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Bundesländern. Und wie wir wissen, ist Sozialversicherungsrecht Artikel 10 Materie, sprich Gesetzgebung und Vollziehung Bund. Das heißt, da haben die Bundesländer überhaupt nichts mitzureden. Man kann natürlich nachdenken, ob man nicht den Föderalismus stärkt und da sozusagen die Länder auch wirklich von den Kompetenzen her reinnimmt. Aber wie gesagt, davon ist keine Rede. Also das hat eigentlich nichts mit Föderalismus zu tun, wenn Gebietskrankenkassen zusammengelegt werden. Nächster Punkt, der sehr wichtig auch immer wieder als Argument genannt wird, na eigentlich brauchen wir die Reform nicht mehr, weil die Harmonisierung hat ja schon stattgefunden, ne? Das kommt ja auch teilweise vom Hauptverband immer wieder als Argument. Das sage ich gleich dazu, Applaus, ja wirklich, es hat in der kürzeren Vergangenheit jetzt einige Harmonisierungsschritte gegeben, wo wir schon als Patientenanwälte seit 40 Jahren drauf warten, ja, also wirklich, wirklich toll. Nur diese Harmonisierungsschritte, die sind aus meiner Sicht erstens einmal sehr an der Oberfläche, ich werde es dann noch erklären, warum ich das sage, und sie sind aus meiner Sicht durch diese Freiwilligkeit, die gegeben ist, auch nicht nachhaltig. Das heißt, es kann nächstes Jahr dann, wenn alles so bleibt wie bisher, die Burgenländische Gebietskrankenkasse jederzeit sagen, die Zuschüsse zu den Rollstühlen, das wird jetzt geändert und ich steige aus dem. Also diese Freiwilligkeit ist nicht nachhaltig, sondern wir brauchen ein nachhaltiges Konzept. Warum sage ich, dass es an der Oberfläche stattfindet? Weil in dem Versorgungskonzept, und da gibt es viele Beispiele dafür, gibt es sehr unterschiedliche Versorgungsdichten. Das kommt quasi von der Postleitzahl hängt es ab. Ob Sie zum Beispiel, vor 20 Jahren habe ich ein Beispiel gehabt von Niederösterreichischer Gebietskrankenkasse und Wiener Gebietskrankenkasse. Im Umfeld von Wien hat jemand gewohnt, der aufgrund seines Arbeitgebers halt, die haben das Gleiche gehabt, haben so schwer heilende Wunden gehabt und da war die Frage nach einem Wundwachsystem, nach einem mobilen. Und da hat die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse gesagt, das kommt nicht in Frage. Und die Wiener Gebietskrankenkasse hat das ohne weiteres als Leistung gestellt. Das müssen wir angreifen, dass da wirklich der Grundsatz gleiches Geld für gleiche Leistung, dass der durchgezogen wird. Und da geht es nicht um ein paar Cent oder Euro von mir aus zu Zuschüsse zu Impfungen oder so, sondern es geht um das Leistungsniveau. Ein anderes Beispiel, ich könnte einige noch sagen, schauen Sie sich an, die Umsetzung des Disease-Management-Programms Diabetes mellitus 2, wie das in den einzelnen Gebietskrankenkassen, und ich sage das jetzt ohne Schuldvorwurf, ja, wie das einzeln in den Gebietskrankenkassen unterschiedlich umgesetzt wird. Das ist für mich eine Harmonisierung, die wirklich in den Kern geht. Das ist schwierig, aber das wird nicht gelingen, wenn die Struktur so beibehalten wird. Das gelingt nur, wenn man wirklich eine neue Struktur macht. Ja, und das Letzte, was auch absolut nicht verständlich ist, sind die Honorierungssysteme. Wir hätten jetzt die Chance, dass diese mengentriggernden Honorierungssysteme, die mit den ärztlichen Leistungen absolut überhaupt nichts mehr zu tun haben, sondern reine Verhandlungslösungen sind zwischen Gebietskrankenkassen und Ärztekammern, dass wir die auf eine neue Grundlage, auf eine einheitliche Grundlage stellen, dass ein EKG in Niederösterreich nicht mit 53 Euro honoriert wird und in der Steiermark mit 13 Euro. Ja, die gleiche Leistung wird als finanzieller Anreiz vollkommen unterschiedlich gehandhabt. Abgesehen davon, dass die betriebswirtschaftlichen Berechnungen nicht vorhanden sind, was das quasi wirklich wert ist, diese Leistung. Jetzt hätte man die Chance, da ein neues Honorierungssystem, das aus meiner Sicht auch kein mengenmäßiges Honorierungssystem, kein quantitatives, sondern ein qualitatives Honorierungssystem sein sollte, diese Chance hat man jetzt, dass man das auch entsprechend umsetzen kann. Die letzte Folie ist für mich jetzt nur ein Resümee aus dem Ganzen. Für mich geht es eigentlich darum, dass der Grundsatz viele Köche verderben den Brei auch hier gilt. Also wenn ich es schaffe, dass von diesen 2, 4, 6, die da jetzt vorhanden sind, vielleicht 4 wegkommen und nur mehr 2 dann diese Suppe kochen, dann ist das aus meiner Sicht ein großer Fortschritt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Wir haben noch das Quiz. Haben wir die Fragen?
Haben wir noch Zeit auch dazu?
Ja, wir machen die Fragen.
Gut.
Gehen wir es an. Hoffe, das System erste funktioniert. Frage.
Führt die geplante Krankenkassenreform zu einer Schwächung des Föderalismus? Frage A. Ja, sicher, denn es besteht dann keine Möglichkeit mehr, auf die regionalen Besonderheiten der jeweiligen Region einzugehen. B. Diese Gefahr besteht nicht, weil die Bundesländer in der bestehenden Form stark genug sind, um dies zu verhindern. Antwort C. Nein, weil eine Form der Selbstverwaltung nicht in die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Bundesländern eingreift oder diese nicht betrifft. Also Sie haben, wenn Sie aufgepasst haben, können Sie es eigentlich leicht beantworten. Na, Patsch, das haben alle zugehört. Super, C ist also richtig. Ja. Passt. Nächste Frage. Ja. Frage ist, wird mit der Reform die Selbstverwaltung vernichtet? Das habe ich jetzt nicht besprochen, aber das war ja auch immer wieder eine Form der Diskussion, dass als Befürchtung in den Raum gestellt wird, dass die Selbstverwaltung als solche vernichtet wird. Antwort A, ja, weil die erfolgreichen Strukturen der Gebietskrankenkassen grundlegend verändert werden. Antwort B, ja, weil die Gebietskrankenkassen ihr Recht auf Bestand und Selbstverwaltung verlieren. Antwort C, nein, weil eine Gebietskrankenkasse kein subjektives Recht auf Bestand und Selbstverwaltung hat. Ich werde es dann erklären, warum ich dann eine davon als richtig gewertet habe. Ja, also auch 100% super, ich bin begeistert von Ihnen. Aber warum sage ich das? Eines muss man sagen, wir werden ja wahrscheinlich erleben, dass der Verfassungsgerichtshof sich damit beschäftigt und Sie wissen, auf hoher See und am Gericht ist man in Gottes Hand. Also es weiß keiner, was da dann wirklich rauskommt. Aber es gibt eine Rechtsprechung, es gibt ja zu dem Thema Selbstverwaltung eine Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes und zwar hat es da vor 10, 15 Jahren, glaube ich in der Steiermark, war das so diese Gemeindezusammenlegungen gegeben, wo genau diese Thematik entstanden ist und die Frage an den Verfassungsgerichtshof, hat eine einzelne Gemeinde ein subjektives Recht darauf auf ihren Bestand? Und da sagt der Verfassungsgerichtshof ganz eindeutig, nein. Ja, also grundsätzlich, ich muss selbstverständlich natürlich sein oder kann sein, aber eine einzelne Gemeinde, und ich lege das jetzt um, eine einzelne Gebietskrankenkasse hat kein subjektives Recht auf Selbstverwaltung und auf Bestand. Ist diese Reform nicht schon unnötig, da Harmonisierungen bereits erfolgreich durchgeführt wurden? A. Nein, da diese Harmonisierung nur freiwillig und oberflächlich erfolgen. B. Weiß nicht, für die Unentschlossenen. C. Ja, sicher, der Grundsatz gleiche Leistung für gleiches Geld ist bereits umgesetzt.
Jetzt sind wir flott. Jetzt haben wir schon 9 von 12, 10. Passt, eindeutig.
Passt. Gut, danke schön.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Bachinger.